Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 25 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Es ist gar nicht so einfach, Menschen im Homeoffice in den laufenden Betrieb einer Kommunalverwaltung zu integrieren. Viele verschiedene Fachverfahren, Anwendungen, aber auch die eingeschränkte direkte Kommunikation verlangen, dass das Arbeiten und Kollaborieren sich verändert. Nur so können die Leistungsfähigkeit einer Behörde, aber auch die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechterhalten werden. Das gilt natürlich nicht nur für Behörden und nicht nur für die Corona-Zeit, denn viele Unternehmen, gerade im ländlichen Raum, suchen händeringend WissensarbeiterInnen. Immer stärker wird auch der Trend, dass viele Menschen lieber in einer Landgemeinde wohnen, statt in der Stadt, wo ihr Arbeitsplatz sich befindet. Eine Lösung, die räumlich verteilte KollegInnen an einem virtuellen Arbeitsplatz zusammenbringt und dank weniger Medienbrüche die Effektivität und Zufriedenheit steigert, die könnte die Art, wie wir arbeiten, dramatisch verändern. Und sie hätte vor allem auch großes Potenzial, Pendlerströme und verstopfte Straßen in den Ballungszentren zu reduzieren. Digitale Teams, ein Projekt, das vom Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering, IESE, in Kaiserslautern vorangetrieben wird, soll genau diese Lösung sein. Eine virtuelle Arbeitsumgebung, die als Infrastruktur für Menschen dient, die zu Hause, unterwegs oder auch im Büro am Rechner sitzen. Und das als Open-Source-Lösung, die im Prinzip später auch von anderen weitergenutzt werden kann. Das Fraunhofer IESE ist auch für Behörden nicht irgendwer. Seit 2015 haben sie im Forschungsprojekt Digitale Dörfer viele Anwendungen auf die Beine gestellt, die das Leben im ländlichen Raum lebenswerter machen soll. Gemeinsam mit vielen Kommunen, vor allem aus Rheinland-Pfalz und inzwischen auch weit darüber hinaus. Digitale Teams ist Teil des Technologieprogramms Smarte Servicewelten des Bundeswirtschaftsministeriums. Insgesamt werden 39 Smart Service Projekte vom Ministerium gefördert. Die Fördervorhaben entwickeln prototypische Lösungen in den Bereichen Bau, Beschäftigung, Energie, Medizin, Mobilität, Produktion sowie Wohnen und Leben. Das Teilprogramm Smart Service Welt 2 widmet sich dabei insbesondere der Digitalisierung im ländlichen und kleinstädtischen Raum. Insgesamt 200 Millionen Euro stehen für die Projekte zur Verfügung, die je zur Hälfte aus Mitteln des Bundes und von Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft kommen. Meine Gesprächspartner heute sind Susanne Braun, Softwarearchitektin und Projektmanagerin für digitale Teams, und Michael Ochs, Leiter des Bereichs Software- und Plattform-Business am Fraunhofer IESE und stellvertretender Projektleiter für digitale Teams. Hallo Frau Braun, hallo Herr Ochs, ich grüße Sie. Frau Braun, die Idee zu den digitalen Teams entstand ja schon vor Corona, wie ich im Vorgespräch ja gelernt habe. Welche Ziele wurden denn damals auch damit verfolgt und wie kam es denn damals zu der Initiative bei Ihnen, bei der Fraunhofer IESE?
Also es gab einen Aufruf sozusagen für einen bestimmten Call von Forschungsprojekten und die Frage war, was wir da eben eventuell anbieten könnten. Und also bei mir ist es so, ich bin eigentlich so, ich sage immer, ich bin eigentlich ein Landei. Ja? Also ich bin auf dem Land mehr oder weniger aufgewachsen. Ich habe auch im ländlichen Raum studiert und war dann für gut 5 Jahre in die nächstgrößere Stadt gezogen, Rhein-Main-Gebiet. Riesen-Metropolregion, habe da paar Jahre wirklich super Projekte gemacht, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe aber für mich selber gemerkt, naja, ich will eigentlich viel lieber auf dem Land leben. Und für mich war das so ein Zwiespalt irgendwie, weil zum einen fand ich es total super, das Arbeitsangebot in der Stadt, die Projekte, die Kunden da, und auf der anderen Seite, naja, auf dem Land, wo ich eben genau das nicht habe, wo ich aber eine super Umgebung habe, sehr viel Natur habe und so weiter. Und ich war damals schon der Meinung, dass das eigentlich beides gehen sollte. Gerade in so wissensintensiven Tätigkeiten wie im Software Engineering sollte es meiner Ansicht nach eigentlich gehen, dass die Leute einfach von überall aus arbeiten können. Und das war im Endeffekt die ursprüngliche Idee dazu. Wir haben dann auch gelernt, dass es natürlich noch ganz viele weitere Vorteile gibt, also nicht nur das Thema Landflucht. Wir haben auch das Thema explodierende Wohnkosten in den Metropolen. Wir haben das Klimathema durch den ganzen Pendelverkehr. Und das waren dann im Endeffekt die Ziele, eher so Ziele im gesellschaftlichen Bereich, die wir mit digitalen Teams angehen wollten. Also wir wollten in allererster Linie zeigen, dass es funktioniert. Und wir wollten eine bessere Tool- und Technologieunterstützung entwickeln, um das Ganze besser zu unterstützen.
Digitale Teams gibt es ja jetzt nicht nur, wie Sie das ja gerade auch beschrieben haben, sagen wir bei Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern, die im privaten Bereich unterwegs sind oder im Forschungsbereich, sondern ja auch in Verwaltungen. War das für Sie am Anfang auch eine Perspektive, dass Sie gesagt haben, wir wollen uns auch auf die Anforderungen beispielsweise von öffentlichen Verwaltungen konzentrieren? Herr Ochs, vielleicht können Sie mir dazu ein bisschen was sagen.
Ja, der Vergleich zwischen privatwirtschaftlichen Arbeitskräften und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, der ist eigentlich gut machbar in meinen Augen. Auch in der Verwaltung gibt es viele Menschen, die eben in Projekten arbeiten, die Sachbearbeitung machen, also eben Wissensarbeiter sind nach unserer weit gefassten Definition. Und damit wäre also auch hier Remote Work durch Technologien und auch arbeitswissenschaftliche Methodik hervorragend unterstützbar. Also ich würde hier uneingeschränkt Ja sagen dazu, dass wir digitale Teams, Technologien und Methoden auch in kommunalen Verwaltungen einsetzen können.
Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gelernt, was man mit digitalen Teams machen kann, aber wir wissen ja noch gar nicht, was die eigentlich sind. Können Sie vielleicht mal beschreiben, was die digitalen Teams sind und was sie machen?
Genau, also wir entwickeln zum einen Technologie, das heißt Webanwendungen, die in der Cloud laufen. Das ist der eine Bestandteil, der technologische Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir arbeiten auch sehr stark mit Arbeitswissenschaftlern zusammen, die dann im sozialwissenschaftlichen Bereich sozusagen unter anderem Best Practices erarbeiten. Wir haben ein Team-Playbook erarbeitet für verteilt arbeitende Teams. Das heißt, wir betrachten nicht nur die Technologie, sondern eben auch die organisatorischen Bereiche, die oft auch sehr relevant sind, Kulturfragen und so weiter. Und von der Technologie her hatte ich schon gesagt, es sind im Prinzip einfache Webanwendungen, die jeder auch über den Browser aufrufen kann. Man kann sich ja auch sehr leicht integrieren mit anderen Anwendungen über webbasierte Schnittstellen. Und wir haben so zwei, ich sage jetzt mal, Kernprodukte im Amazon Dashboard entwickelt, wo sich sozusagen die digitalen Teams ihre eigenen Anwendungen hineinlegen können, ihre wichtigsten Einstiegspunkte in die verschiedenen Anwendungen anlegen können. Und wir haben außerdem einen digitalen Assistenten, der Timo Assistent, der sozusagen die Teams unterstützt und einfache Routinetätigkeiten übernimmt.
Sie haben gerade von verschiedenen Softwarelösungen oder beziehungsweise App-Anwendungen gesprochen, die man sich dann auf der Startseite, auf einem Dashboard auch hinterlegen kann. Was sind denn so Standardanwendungen, die, wenn Sie jetzt selber auch mit digitale Teams auch arbeiten, jetzt bei sich auf so einer Startseite haben? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was würde denn da hinpassen?
Genau, also wichtig sind natürlich Tools für die Selbstorganisation. Das geht so ein bisschen zusammen mit verteiltem Arbeiten. Also wir brauchen da natürlich dann in den Teams viel mehr Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisation. Das heißt, ein ganz wichtiges Tool ist natürlich das gemeinsame Board, über das sich die Teammitarbeiter koordinieren, sich gegenseitig ihre Aufgaben zuweisen und so weiter. Das ist eine Sache, die wir da anzeigen. Wir haben auch Elemente, die Planung von einem Arbeitstag erleichtern. Das haben, glaube ich, sehr viele Menschen jetzt in der Corona-Pandemie gemerkt. Im Homeoffice ist es gut, wenn der Tag beginnt, man sich kurz Zeit nimmt, um den Tag so ein bisschen zu strukturieren, sich zu überlegen, was alles so anliegt. Und insbesondere ganz wichtig, dass man auch nicht vergisst, sich Pausen und Ruhezeiten einzuplanen. Also solche Widgets bieten wir dann auch an, dass man sich sozusagen seinen Tag strukturiert, schon morgens sehr früh planen kann. Genau, da gibt es dann auch noch weitere Tools dazu, unter anderem eine Verfügbarkeitsanzeige. Das heißt, wir verwenden die Daten aus der Tagesplanung, um eine etwas intelligentere Verfügbarkeitsanzeige bereitzustellen. Ja, also die meisten kennen das aus den Chatprogrammen. Da kann ich irgendwie so einen Status eingeben oder ich kann sagen, ich bin jetzt verfügbar oder ich bin nicht verfügbar. Bei uns ist es so, wir haben sozusagen auch eine Vorausschau, weil wir diese Verfügbarkeitsanzeige wie so eine 24-Stunden-Uhr anzeigen. Und so kann sich dann jeder einen Überblick verschaffen, wer wann verfügbar ist. Und was man in dieser Verfügbarkeitsanzeige eben auch sieht, ist, wenn sich der Kollege Fokuszeiten eingeplant hat. Das ist so, wie wenn ich im Büro wäre und ich würde meine Tür schließen, dann wissen alle, okay, die möchte jetzt ungestört mal an etwas arbeiten. Dann sehe ich also, okay, in dem Zeitraum ist es nicht so gut, wenn ich den Kollege kontaktiere, aber danach hat er wieder mehr Zeit und zu der Zeit ist er auch sehr gut ansprechbar.
Jetzt ist ja die Organisation der Arbeit auch in Teams sehr wichtig, aber ja auch die Kommunikation miteinander. Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit den digitalen Teams auch miteinander zu kommunizieren? Geht es rein über Chat, wie man das über Teams oder auch über Slack vielleicht ein bisschen kennt? Oder haben Sie da auch noch andere Möglichkeiten oder Möglichkeiten, sich von externen oder von Drittanbietern entsprechende Lösungen mit in diese Landschaft hineinzunehmen?
Genau, also wir integrieren uns sehr weitgehend mit dem Microsoft Teams Ökosystem. Das heißt, was jetzt Chat-Anwendungen und solche Geschichten angeht, da gibt es, glaube ich, schon sehr viele Tools. Da setzen wir eher darauf, dass wir die Möglichkeit bieten wollen, dass man verschiedene Chat-Systeme sozusagen bei uns einklinken kann über APIs. Aktuell unterstützen wir hier, weil wir eben auch ein Forschungsprojekt sind, nur die Kommunikation per Chat über Microsoft Teams. Was aber bei uns auch geht, wir können Videokonferenzen starten direkt über unsere Plattform und da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dass sich der Timo einklingt in solche Meetings und dann beispielsweise so lästige Aufgaben übernimmt, wie das Protokoll zu führen.
Da würde ich gerne gerade auch nochmal nachfragen. Sie haben jetzt schon den Timo schon zweimal erwähnt. Das ist ja, glaube ich, etwas, das ist ja sehr, ist ja eine Besonderheit bei den digitalen Teams. Wer ist denn Timo und was kann er? Oder ist Timo eine Frau? Ich weiß es nicht.
Also Timo steht für, also ist quasi, also so ein, also er wird nicht wie mit I geschrieben, sondern wie Team, T-E-A-M-O, Timo, und es ist der digitale Assistent. Soweit ich weiß, hat er kein Geschlecht. Zumindest haben wir darüber noch nicht so genau gesprochen. Es ist, wie gesagt, also unsere KI für Teams sozusagen. Und der Timo ist in erster Linie dafür da, sozusagen digitale Teams zu unterstützen, indem er zum Beispiel solche lästigen Routinetätigkeiten übernimmt wie Protokollführung. Ich kann halt mit ihm interagieren, indem ich mit ihm chatte oder auch mit ihm rede, ja, so ähnlich wie ich mit der Alexa reden kann, aber er ist halt wirklich dafür da, insbesondere für Wissensarbeiter und für verteilte Teams. Und ich kann ihn dann zum Beispiel fragen, such mir doch bitte mal den nächsten freien Slot für ein Meeting mit der und der Person und dann übernimmt er mir diese lästige Sucherei durch verschiedene Kalender und sucht da ein paar Vorschläge raus, wann das nächste Meeting stattfinden könnte. Das ist ja auch etwas, was, also jetzt, wenn wir mehr auch zeitlich asynchron arbeiten, ja, also nicht nur örtlich an verschiedenen Orten sind, sondern auch zeitlich verschieden arbeiten, dann wird es ja auch immer schwieriger, quasi gemeinsame Zeiten zu finden, in denen Meetings stattfinden können. Und in meiner Erfahrung geht dafür sehr viel Zeit mittlerweile drauf, allein schon diese freien Meeting-Zeiträume zu finden, ist auch etwas absolut Lästiges, was keiner gerne macht. Und das ist auch so ein Beispiel, was der Timo eben übernehmen kann.
Also das kann ich sofort sehr gut auch nachvollziehen. Zu einem habe ich gerade auch nochmal eine Nachfrage. Das haben Sie jetzt nur so nebenbei erwähnt. Timo schreibt Protokolle. Wie macht er das denn?
Ja, also indem er sich in das Meeting einwählt, wie ein ganz normaler Meeting-Teilnehmer und dann natürlich mithört, was da eben gesprochen wird. Und dann über entsprechende KI-Technologie wird das Ganze in Text umgewandelt und dann hat man auf jeden Fall mal eine Mitschrift von dem, was da eben gesprochen wurde, automatisch, ohne dass da irgendjemand mitschreiben muss. Und was halt eben zukünftige Erweiterungen sein könnten, ist, dass man da noch stärker auch KI einsetzt, die eben automatisch Themen erkennen kann, Entscheidungen erkennen kann, To-Dos erkennen kann. Also das sind auch noch mögliche Ausbaustufen, wo wir auch noch sehr viel Potenzial sehen für richtig gute Funktionen, die auch echte Mehrwerte liefern könnten.
Also Sprache zu Text habe ich ja jetzt schon in vielen Programmen auch mitbekommen, dass das funktioniert ja eigentlich ja auch inzwischen sehr gut. Aber ich lese es jetzt zum ersten Mal oder höre es jetzt auch zum ersten Mal, dass sie so eine Technologie dafür einsetzen, auch reale Protokolle von Sitzungen auch zu erstellen. Wie gut funktioniert das denn? Wie kann ich mir vorstellen, was dann am Ende für ein Ergebnis auch dabei rauskommt?
Also meiner Ansicht nach funktioniert es eigentlich schon sehr gut. Es kann Schwierigkeiten geben, wenn die Leute Dialekt reden. Also beispielsweise bei uns wird sehr viel Pfälzisch gesprochen. Das kann er dann teilweise noch nicht ganz so gut. Aber im Grunde genommen, also wenn alle sich bemühen, da einigermaßen deutlich zu sprechen, dann sind die Ergebnisse meiner Ansicht nach schon sehr zufriedenstellend. Und ich hab eben viel weniger Aufwand, und viel weniger Stress auch während dem Meeting. Möchte ich mich ja eigentlich auf die Moderation konzentrieren. Und gerade auch in virtuellen Meetings ist es ja ohnehin anstrengender als in Präsenzmeetings, ja, also weil einfach das Medium nicht so klar ist, ich manche Mimik und sowas nicht so gut wahrnehme, vielleicht wie wenn wir uns gegenüber sitzen, sodass es also an der Stelle schon nochmal eine sehr gute Erleichterung ist, meiner Ansicht nach. Man kann es natürlich noch deutlich aufbauen.
Aber das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einer echten grandiosen Anwendung, die ja viele andere, glaube ich, so auch noch nicht haben. Ich habe noch ein Thema, was mir an der Stelle noch wichtig ist, was jetzt bestimmt auch viele von den Hörerinnen und Hörern auch kennen. Es gibt ja inzwischen ganz viele digitale Meetings. Viele haben ja so das Gefühl, so geht es mir auch manchmal, man sitzt nur noch in Meetings und kommt nicht mehr zum Arbeiten. Da ist ja dann auch ein Problem, dass dann irgendwann auch die Stimmung in solchen Meetings ja manchmal auch richtig in den Keller geht, weil man denkt, oh, warum denn jetzt schon wieder? Wie gehen denn die digitalen Teams mit solchen Herausforderungen um?
Also wir haben zum einen auch so ein Element in unserem Dashboard, um die Teamstimmung kontinuierlich zu erfassen sozusagen. Das heißt, die Teammitglieder können jederzeit abstimmen und auch vollkommen anonym kundtun, wie sie sich aktuell im Projekt fühlen, also hinsichtlich Produktivität, Stresslevel und solchen Dingen beispielsweise. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr gutes Instrument, um rechtzeitig mitzubekommen als Scrum Master oder auch als Projektleiter, dass da etwas in Schieflage zu geraten droht. Und so kann man da entsprechend rechtzeitig gegensteuern. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache, denn ich habe ja das Problem, dass wenn ich komplett verteilt arbeite, sehe ich die Leute einfach viel weniger und ich bekomme auch vielleicht nicht so mit, wenn jemand irgendwie im Stress ist oder irgendein Problem hat oder so. Von daher glauben wir, dass das ein sehr wichtiges Instrument ist. Wir haben auch Ideen, das auch direkt in die Meetings zu integrieren. Das haben wir aber noch nicht implementiert. Auch da macht es natürlich total Sinn, nach dem Meeting abzufragen, na, war das jetzt produktiv? Hat das jetzt was gebracht? War das eigentlich eher unnötig? Über solche Funktionen denken wir natürlich auch nachher, ja. Ganz klar.
Klingt sehr spannend, vor allem auch welche Perspektive Sie da ja auch beschreiben. Wir reden ja heute unter anderem auch darüber, wie zum Beispiel digitale Teams auch im Bereich Kommunalverwaltungen eingesetzt werden kann. Nicht nur da, sondern auch in vielen anderen Zusammenhängen ist es ja oft eine Herausforderung, dass es sehr viele unterschiedliche Fachverfahren gibt oder Spezialanwendungen, die von unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch genutzt werden und die oft in sehr unterschiedlicher, ich sag mal, Online-Qualität vorliegen. Manchmal sind's ja, manchmal kann so ein Fachverfahren ja auch einfach ein Excel-Sheet oder ein Excel-Skript sein, was vor 15 Jahren mal erstellt wurde. Wie gehen Sie denn mit solchen Herausforderungen um, wenn es so eine sehr heterogene Softwarelandschaft gibt?
Also wir haben also versucht, den Ansatz zu fahren. Also wir wollten es möglichst einfach gestalten, sich zu integrieren. Deswegen setzen wir auch ganz stark auf webbasierte Anwendungen, weil bei diesen Webanwendungen funktioniert die Integration meiner Ansicht nach sehr viel einfacher als wie bei irgendwelchen so proprietären Lösungen oder irgendwelchen Anwendungen, die man zuerst installieren muss. Man kann da halt sehr gut arbeiten mit diesen webbasierten Restschnittstellen und alles, was sozusagen eine Webanwendung ist, behaupte ich jetzt mal, könnte man relativ einfach bei uns dann auch integrieren. Wenn das jetzt wirklich Excel gibt es ja mittlerweile auch als Webanwendung über O365. Das heißt, auch da kann ich mittlerweile Excel-Tabellen mir im Web anschauen, sodass also über was jetzt Excel betrifft, denke ich, das Problem gelöst ist. Aber wenn es sich jetzt wirklich um so irgendwelche proprietären Desktop-Clients handelt, da wird es dann meiner Ansicht nach schon schwieriger. Also da bin ich dann eher der Meinung, sollte man dann vielleicht auch mal den Mut haben, diese Altanwendungen abzulösen und auf den neuesten technologischen Standard zu heben da an der Stelle. Also von unserer Seite, wir sind sehr offen.
Herr Ochs, direkt eine Anschlussfrage daran, auch an Sie, die dahin in die Richtung geht. Ich habe am Anfang es so verstanden, die digitalen Teams sollen ja eher so eine Art Plattform auch sein und eine Ergänzung zum ähnlich klingenden, ich glaube, damals gab es das ja noch gar nicht, Microsoft Teams. Habe ich das so richtig verstanden?
Digitale Teams ist vom Konzept her und von der Grundidee eine Plattform. Das heißt also, wir sind an der Stelle offen, dass zum Beispiel auch weitere Anbieter digitale Teams-Apps, die ich dann auf dem digitalen Teams-Desktop eben einbetten kann und dann nutzen kann, auch anbieten und den quasi auf der Plattform dann verfügbar machen. Das könnten dann Apps sein für bestimmte Zwecke, wie zum Beispiel jetzt auch nochmal ein spezieller Chat, wenn man den über Microsoft Teams nicht möchte. Es könnte ein Task-Management und Planungssystem sein. Also hier ist im Prinzip alles vorstellbar, sodass quasi auch ein Marktplatz entsteht. Wir sind auch jetzt in unserem Prototyp, weil auch Microsoft im Konsortium mit drin war, der Entwicklung Richtung Integration mit Microsoft Teams gegangen. Das ist kurz nach Projektstart verfügbar gewesen, sind aber eben durch den Plattformgedanken und auch den Gedanken eben von APIs und der auch dann umgesetzt wurde, natürlich offen, zum Beispiel auch mit anderen Plattformen, die zum Beispiel auch andere Schwerpunkte haben, uns zu integrieren. Also Microsoft Teams beispielsweise hat ja den Schwerpunkt Kommunikation per Online-Meeting und per Chat. Wir haben bei uns, und damit sind wir eigentlich auch nicht im Wettbewerb zu Microsoft Teams, den Schwerpunkt auf Zeitmanagement, Selbstorganisation, Entlastung von Routineaufgaben gelegt. Andere Anbieter wie beispielsweise Jira sind eher zentriert um das ganze Thema Taskmanagement und Aufgabensteuerung, sodass digitale Teams mit der Idee der Plattform und der entsprechend angebotenen Apps eigentlich eine ideale Ergänzung ist zu den anderen Plattformen, auch aktuell im Moment schon.
Sie haben auch gerade eine wichtige Sache eröffnet. Das war, Sie haben das ja jetzt bei der Fraunhofer jetzt nicht einfach so munter vor sich hin entwickelt, sondern Sie haben das ja mit Partnerinnen und Partnern auch gemacht. Wer war denn in diesem Entwicklungskonsortium mit drin und wer hat auch bei der Weiterentwicklung, auch beim Test von digitale Teams, Sie dann auch in den letzten Jahren noch unterstützt?
Also unser Konsortium, das besteht im Kern aus den Unternehmen Insiders Technologies. Das ist ein Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf den Einsatz von KI im Bereich Incoming Mail. also Mailroom, dort Erkennung beispielsweise von Fakten aus eingehenden Briefen und sehr großes Einsatzfeld der Insiders. Kernsoftware, also des Kernproduktes, ist eben auch in Versicherung, also dort der Mailroom, was ankommt an Briefen per E-Mail eben oder auch per Post, ja. Das zu analysieren und dann in die richtigen Prozesse zuzuordnen und einen Teil davon eben auch automatisch dunkel zu verarbeiten, wie beispielsweise die Adressänderung von einem Versicherungsnehmer oder Ähnlichem. Also hier ist KI im Vordergrund und Insiders hat man beispielsweise auch maßgeblich an der Entwicklung des KI-basierten Timo-Assistenten mitgearbeitet. Dann hatten wir mit drin das Fraunhofer Jese. Wir haben selbst auch entwickelt in dem Bereich Zeitmanagement, Selbstorganisation und führen auf Distanz über als Indikator die Team Stimmung hier zu nutzen. Wir haben als Partner noch mit drin QAware, die sich vor allen Dingen um den KI-Einsatz in Meetings gekümmert haben. Und wir hatten auf der Technik- und Entwicklungsseite auch Microsoft für eine bestimmte Zeit lang mit dabei, die eben dann auch den Anschluss an Microsoft Teams beispielsweise mit gewährleistet haben. Daneben gab es dann noch zwei weitere wichtige Partner, nämlich das Institut für Technologie und Arbeit an der Uni Kaiserslautern und die Firma Avilox, die sich dann um die arbeitswissenschaftlichen und arbeitspsychologischen Themen, also die methodische Unterstützung für unsere im Projekt entwickelten Werkzeuge gekümmert haben. Also hier sind dann natürlich Dinge wie Führen auf Distanz, Menschen in verteilt arbeiten, Teams haben jeder ein individuelles Distanzerleben, das sich auch in verschiedenen Ausprägungen äußert. Wie gehe ich damit um? Und da ist zum Beispiel das, was Susanne erwähnt hat, das Stimmungsbarometer auch schon ein sehr wichtiges Instrument, um eben zu sehen, wie ist die Stimmung im Team. Das ist ein Werkzeug. Die Methode ist dann auch noch im Team-Playbook oder im Team zu vereinbaren. Wann wende ich es an? Zum Beispiel nach jedem Meeting oder einmal täglich, zum Ende, zum Beginn des Tages. Also da sind die Teams flexibel. Und in der Evaluationsphase ist das auch beispielsweise in den Einführungsworkshops zu Beginn der Evaluation mit den Teams abgestimmt worden, wie bestimmte Werkzeuge eingesetzt werden, dann in deren täglichem Ablauf. Ja, weil dann wird es eine runde Sache und dann kann ich eben das Werkzeug, das reine Werkzeug, eben auch sinnvoll einsetzen. Also immer die Kombination Technologie und Methodik, die dann auch in der Erprobungsphase, die jetzt auch abgeschlossen ist, inzwischen im Vordergrund stand.
Also Sie haben mit Ihren Partnerinnen und Partnern im Prinzip ja jetzt ein neues Ökosystem geschaffen, beziehungsweise sind jetzt kurz davor, es dann auch fertigzustellen. Eine Frage, die ganz viele an dieser Stelle immer umtreibt, beziehungsweise nein, es sind eigentlich sogar zwei. Das ist die Frage der Schnittstellen. Wie offen gehen Sie auch damit um, dass sich andere Programme auch daran andocken können? Und die zweite Frage, da geht's ganz stark auch in den Bereich der digitalen Souveränität, ein Thema, was auch in Kommunalverwaltungen immer wichtiger wird, also auch selber bestimmen zu können oder zumindest darüber eine Hoheit zu haben, was die eigene Software kann und dass man sich nicht in die Abhängigkeit von anderen jetzt schon wieder begibt. Das Thema hier hinten dran ist Open Source. Wie verfahren Sie denn mit diesen zwei Fragen, mit offenen Schnittstellen, mit Open Source bei den digitalen Teams?
Gut, ja, ich kann gerne etwas zu dem Open, dazu sagen, wie es dazu kam, dass wir uns für ein Open Source Modell entschieden haben. Ist ja zunächst erstmal nicht so offensichtlich, warum man das tun sollte. Also wir haben auch durchaus Partner im Konsortium, die diesem Thema nicht so offen gegenüberstehen. Und wenn man Richtung Verwertung denkt, Geschäftsmodellentwicklung, dann ist es erstmal nicht unbedingt ein Vorteil, den Quellcode offen zu legen, weil dann natürlich Wettbewerber diesen theoretisch auch nutzen können. Nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile sehr viele Unternehmen, die sehr erfolgreiche Open-Source-Geschäftsmodelle entwickelt haben. Und letzten Endes war es auch bei uns zum Teil der Tatsache geschuldet, dass der Fördergeber es auch verlangt hat. Also hat gesagt, wir hätten gern, dass das als Open Source auch entwickelt wird, was aus unserer Sicht auch absolut nachvollziehbar ist, denn es ist ja hier auch öffentliches Geld, was verwendet wird. Und deswegen ist es natürlich auch absolut nachvollziehbar, dass das, was daraus dann entsteht, auch möglichst der Allgemeinheit möglichst gut zugutekommen sollte. Für uns ist es wiederum eine Herausforderung, weil wenn wir jetzt danach ausgründen oder verwerten wollen, dann müssen wir natürlich schon schauen, wie wir das dann machen. Und auch, da stellt sich natürlich auch die Frage, ob man da immer alles offenlegt oder ob man nicht vielleicht auch Teile, die halt wirklich jetzt irgendwie wirklich das Kerngeschäft ausmachen, ob man die nicht doch irgendwie separat vertreibt. Ja, aber das machen ja andere Open-Source-Anbieter auch so. Ein weiterer Riesenvorteil, den ich im Zusammenhang mit den ganzen New Work-Themen sehe bei Open Source, ist das Thema Transparenz. Ja. Datenschutz ist ein Riesenthema, weil es zum Teil eben sehr sensible Daten sind, die hier ausgetauscht werden. Und wenn wir sozusagen die Teile unserer Plattform Open Source legen, die an der Stelle auch kritisch sind, so kann theoretisch jedermann nachvollziehen, was damit geschieht, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch nochmal ein riesen Pluspunkt, insbesondere was die Transparenz eben angeht.
Herr Ochs, Sie können, glaube ich, was zu den Schnittstellen sagen. Ist das richtig?
Sehr gerne. Wir haben auf der digitalen Teams-Plattform verschiedene Services in einer API integriert. Da gibt es unter anderem als ein Beispiel den digitale Teams-Datenservice, mit dem ich auf die relevanten Daten der Nutzer natürlich unter der Prämisse auch entsprechender Freigaben und der bestehenden Berechtigung dann zugreifen kann. Wenn sich also jemand entscheidet, eine neue Applikation für digitale Teams in die Plattform mit einzubringen, also damit auch in das Ökosystem, dann hätten wir von unserem Konzept her nur die Möglichkeit, auf Daten der Nutzer, die relevant sind für diese App, dann über den entsprechenden Datenservice zuzugreifen. Das heißt also hier bin ich an der Stelle zwar einerseits offen, um neue Applikationen, neue Anwendungen eben die Möglichkeit zu schaffen, mit Daten zu arbeiten, aber auf der anderen Seite auch beschränkt, indem es für die Applikation dann auch bestimmte Datenberechtigungen nur gibt, auf bestimmte Datenquellen zuzugreifen, während andere, die nicht dem Zweck der Applikation entsprechen, von vornherein gesperrt wären. Also hier ist auch die Idee natürlich von Datenschutz mit bis in die Schnittstelle eben nach außen für weitere Anbieter vollständig mit eingetragen worden und umgesetzt.
Frau Braun, Herr Ochs, Sie haben gerade zwei wichtige Schlagworte auch nochmal mit reingebracht, Datenschutz und Datensicherheit. Viele Kommunen wissen das inzwischen ja auch aus eigener Betroffenheit, wie wichtig diese Fragestellung bei der Auswahl von Softwarelösungen ja inzwischen ja auch geworden sind. Und wir diskutieren ja auch immer wieder, dass auch heute immer noch viele der gängigen Anwendungen, die genutzt werden in unterschiedlichen Szenarien, auch heute noch, ich sag's mal vorsichtig, umstritten sind, ob sie beispielsweise mit der DSGVO oder den nationalen Datenschutzgesetzen in Übereinstimmung zu betreiben sind. Wie gehen Sie denn mit den digitalen Teams hier um? Was haben Sie denn vielleicht auch aus den letzten Monaten an Diskussionen da auch mitgenommen?
Also von unserer Seite können wir sagen, dass das Thema Datenschutz von Beginn an der Entwicklung ein hochrelevantes Thema war. Also uns ist die ganze Thematik Standard Contractual Clauses für Auftragsverarbeiter, die wir auch sind als digitale Teams-Plattform-Anbieter, natürlich sehr wohl bekannt. Ich darf jetzt einfach mal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel Zoom. Zoom läuft größtenteils über OS-Server. Das ist natürlich für viele Unternehmen, aber auch für viele Behörden und öffentliche Einrichtungen ein großes Problem. Sodass hier natürlich einerseits eine Verarbeitung, was ja dann das Online-Meeting, das über OS-Server stattfindet, in diesem Fall natürlich problematisch ist in der DSGVO-Aspekten. Da haben wir auch bei der ganzen Thematik minimalistische Datenhaltung haben wir vor Beginn der Entwicklung im Prinzip jedes digitale Teams-Feature, das aus dem Konzept umgesetzt werden sollte, also im Datenschutzjargon dann jedes Verarbeitungsverfahren, eigentlich den vollen Datenschutzzyklus durchlaufen. Das heißt, wir haben die Datenschutzrisikoanalyse gemacht, wir haben geschaut, was für Arten von personenbezogenen Daten werden dort verarbeitet, welche Gruppen sind betroffen, sodass wir also auch die Relevanz einer Datenschutzfolgeabschätzung herausfinden und ermitteln konnten und entsprechend dann die umgesetzten Features vorher schon so designt, dass sie den Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit genügen. Ja. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass wir einen ganzen Strauß von weit über 30 technischen und organisatorischen Maßnahmen für Datenschutz und Informationssicherheit bereits in der Konzeptphase identifiziert hatten und dann auch in der Entwicklung umgesetzt haben. Dabei beziehen sich die Maßnahmen eben nicht nur auf die Werkzeuge selbst, sondern eben auch auf die Entwicklungsprozesse und die Betriebsprozesse, sodass wir beispielsweise auch eine ständige Watch haben darauf, ob beispielsweise Anwendungsentwicklungsbibliotheken, die wir einsetzen, aktuell sind oder eben nicht mehr aktuell sind. Wenn sobald sie quasi mit einer aktuelleren Version am Markt verfügbar sind, würden wir auch sofort das Ganze aktualisieren, sodass hier eventuell dann auch in diesen Bibliotheken aufgetane Sicherheitslücken dann auch so geschlossen werden würden. Aber eben auch das Thema wie zum Beispiel Datenhaltung innerhalb von der digitalen Teams-Plattform. Also wir halten einen absolut minimalistischen Satz von personenbezogenen Daten und die Daten beispielsweise für das Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation, also meine Tagesplanung beispielsweise, die werden nicht dupliziert bei uns in der Plattform, sondern es wird quasi eine eindeutige ID eines beispielsweise Team-Tasks, den ich mir für 11 bis 13 Uhr heute einplane, wird in der Plattform gehalten und in dem Task-Management-System, das das Unternehmen oder der Anwender einsetzt, dort stehen die Originaldaten. Das heißt also, selbst hier könnte man nicht rauslesen, was ich heute von 11 bis 13 Uhr mache, sondern dort steht eine Task-ID. Ja, also das heißt, wir haben hier Pseudonymisierung eingesetzt. Wir haben beispielsweise auch in der schon erwähnten Teamstimmung Anonymisierung eingesetzt. Es ist nicht zu ermitteln, wer welchen Stimmungswert abgegeben hat, um zum Beispiel dann auch negative Konsequenzen, die man befürchten könnte, von vornherein einfach ausschließen zu können.
Vielen Dank. Als Sie losgelegt haben mit der Entwicklung. Frau Braun, Sie hatten ja auch am Anfang ein bisschen ja auch beschrieben, wie es damals auch zu dem Projekt kam. Damals kannte ja, glaube ich, weder jemand von uns noch sonst irgendjemand den Begriff Covid-19. Heute kennt ihn, glaube ich, jeder. Und damit einher geht ja auch, dass dezentrales Arbeiten, Homeoffice, sehr, sehr viel wichtiger geworden ist. Mit Sicherheit, nehme ich jetzt mal an, auch bei Ihnen im Entwicklungskonsortium. Was haben Sie denn in den letzten Monaten oder inzwischen kann man ja, glaube ich, sagen Jahren da auch nochmal mitgenommen und auch gelernt, wenn Sie auch mit so einer Lösung arbeiten, was so die größten Anforderungen an solche digitalen Arbeitswelten sind, wenn dezentrales Arbeiten auch wirklich funktionieren und erfolgreich auch umgesetzt werden soll?
Also es gibt natürlich mehrere Bereiche, die hier wichtig sind und die gut passen müssen. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Bereich ist die Kultur, die auch in dem Unternehmen herrscht. Ja, also dass es nicht so stark da von Kontrolle geprägt ist, sondern mehr von Vertrauen. Ja, dass die Mitarbeiter eigenverantwortlich und auch weitgehend selbstbestimmt arbeiten können. Also dass das Ergebnis eher zählt als vielleicht die Zeit, die ich gearbeitet habe. Diese Punkte müssen aus meiner Sicht auf jeden Fall passen, damit es funktionieren kann. Dafür braucht es halt auch ganz neue Leadership-Modelle. Da ist auch nicht mehr so stark das Hierarchische gefragt, sondern eher das Arbeiten in Netzwerken, dass man Wissen und Informationen teilt, dass auch die Führungskraft, da spricht man ja auch von Servant Leadership, eher so eine Art Coach ist, die versucht, das Beste aus ihren Mitarbeitern rauszuholen, die unterstützt. Also diese Punkte sind meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass das funktioniert. Ein weiterer Aspekt ist meiner Ansicht nach auch die Ausstattung. Ja, also wir müssen, und das gibt es ja teilweise auch schon, die Büros, sofern es sie überhaupt noch gibt, ganz anders denken und aufbauen. Das ist alles viel flexibler. Ja, wenn ich da morgens reinkomme, hole ich mir vielleicht meinen Rollcontainer, suche mir einen Platz aus in einem Bereich, wo ich an dem Tag meine Aufgabe am besten erledigen kann. Wir brauchen Rückzugsräume. Wir brauchen aber auch diese gute Ausstattung, vor allem im Homeoffice oder alternativ, je nachdem, wie die Situation eben bei den Mitarbeitern zu Hause ist, vielleicht auch ein Schreibtisch im Coworking Space. Und auch da ist es wichtig, dass die Ausstattung sehr gut ist, dass da ein guter Tisch ist, der vielleicht schön verstellbar ist, ein guter Stuhl, eine gute Kamera ist wichtig mit einem scharfen Bild, gutes Mikrofon, also auch der Ton ist wichtig. Das sind halt Dinge, wo meiner Ansicht nach auch die Arbeitgeber ein Stück weit mit hinein investieren müssen, wenn sie die guten Fachkräfte gewinnen wollen. Denn gerade jungen Leuten sind diese flexiblen Arbeitsmodelle sehr wichtig. Und das Dritte sind natürlich die Tools. Ja, auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass die Leute mit den Tools arbeiten können, mit denen sie ihre Aufgabe am besten erledigen können. Also auch da braucht es meiner Ansicht nach mehr Mitspracherechte, mehr Flexibilität, auch wie wir das jetzt in unserem Ökosystem anbieten, dass es einfach verschiedene Apps gibt und man sich den Toolstack so zusammenstellen kann, wie er eben für das Team eben am besten passt. Ja. Denn das kennen wir auch alle, wenn wir mit einem Tool arbeiten müssen, was schlecht bedienbar ist, was eigentlich gar nicht richtig zu dem passt, was ich da machen muss, dann bin ich permanent da nur am Kämpfen. Und da geht auch so viel Zeit und Energie drauf, die ich dann diesem Tool widme. Also meiner Ansicht nach, gerade im Bereich Wissensarbeit, wo wir sehr viel Wissen generieren müssen, sehr viel denken müssen, uns konzentrieren müssen, gute Ideen haben müssen, sollte es zu solchen Reibungsverlusten nicht kommen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Vielen Dank. Da sind bestimmt jetzt auch eine Menge Tipps auch dabei gewesen, weil das, was Sie beschrieben haben, treibt natürlich auch ganz viele Kommunalverwaltungen immer noch auch um. Viele von denen haben ja auch die zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte als Verwaltung zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, wie man den Homeoffice umsetzt. Und da gibt's natürlich immer noch auch Nachholbedarfe. Sie haben jetzt so ein bisschen ja auch aus dem berichtet, was Sie in den letzten Monaten auch in der Evaluation auch mitbekommen haben. Können Sie denn auch sagen, welche Features, Sie haben ja jetzt einiges ja auch beschrieben, von dem, was Sie jetzt auch bereitstellen, was ist denn da am meisten gefragt? Was hilft den Leuten denn auch wirklich gut weiter, wenn sie mit digitalen Teams arbeiten?
Also die Erfahrungen bisher in der Evaluation sind so, dass vor allen Dingen der Themenkreis Entlastung von Routineaufgaben und der Themenkreis digitale Führung auf Distanz, also hier vor allen Dingen das Werkzeug Teamstimmung und das Thema Zeitmanagement durch die persönliche Tagesplanung sehr gut ankommen, weil ich eben hier die Möglichkeit habe, über die Assistenzfunktionen tatsächlich Aufwände, die ich anderweitig dann einsetzen kann, im Bereich kreativ oder produktiver Tätigkeit einsparen kann. Das Stimmungsbarometer, da haben wir das Gefühl, dass das tatsächlich etwas sein könnte, wo die Nutzer-Community tatsächlich auch drauf gewartet hat, weil ganz viele Teams nicht die Möglichkeit haben, das mal schnell und vor allen Dingen anonymitätsgeschützt zu erheben. Und in dem Bereich Tagesplanung geht es eigentlich, was wir, glaube ich, auch alle erlebt haben zu Beginn jetzt auch der Covid-19-Krise, dass wir alle nur noch in Online-Meetings saßen plötzlich für eine Zeit lang, weil eben typischerweise Tasks aus dem Taskboard nicht in den Kalendereingang finden. Das heißt also, jemand anderes kann dann in der Zeit, wo man eigentlich für sich gerne arbeiten würde, kann einem Meeting reinbuchen. Und es ist natürlich dann schwer, einfach abzusagen, wenn vorher der Kalender leer war. Also durch die Tagesplanung wandern Tätigkeiten, Tasks aus dem Teamboard, Planungsboard in den persönlichen Tageskalender mit einem definierten Zeitraum und auch noch einer Information, ob man dort dann eben gestört werden kann oder eben ob man nicht gestört werden möchte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, um, ich sag's mal so salopp, die eigene Arbeitszeit auch zu verteidigen, damit man am Ende vom Tag auch eine produktive Leistung bereitstellen kann und eben nicht nur in Meetings gesessen hat und über Dinge geredet hat.
Mit Sicherheit eines der wichtigsten Learnings, zumindest aus meiner Sicht, der letzten Jahre. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das in der Tat auch bei der Produktivität und vor allem auch dabei, wie gerne man eine Arbeit auch macht, mit Sicherheit weiterhelfen kann. Sie haben jetzt auch nochmal aus der Evaluation beschrieben, wie geht es denn weiter mit dem Projekt der digitalen Teams? Wie lange läuft denn noch die Evaluation und wann kann man das vielleicht auch als Verwaltung sich selber einmal anschauen, wie dieser digitale Arbeitsplatz auch funktioniert?
Also die Evaluation ist jetzt gerade in den letzten Tagen abgeschlossen worden. Wir hatten insgesamt 8 Evaluationspartner. Darunter waren auch 4 Unternehmen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich. unter anderem auch aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, so dass wir hier quasi einen Einsatz hatten unter echten Bedingungen, auch mit den für den Sektor durch BaFin-Regulatorik beispielsweise induzierten harten Prüfungen vorher für Datenschutz und Informationssicherheit. Sonst wäre es dort nicht zum Einsatz gekommen, auch nicht für die Evaluation eines Forschungsprojektes für einen Zeitraum, der sehr eingegrenzt ist. Also da kann man auch nochmal kurz zum Thema Datenschutz sagen, da haben wir sämtliche Prüfungen mit Bravour bestanden, sodass wir dann auch produktiv gehen konnten für die Evaluation. Wir sind jetzt fertig und sind gerade auch in Workshops mit den anderen Partnern, wie wir im Anschluss an das Projekt, das Ende diesen Jahres dann offiziell endet, gemeinsam in einer Kooperation weitermachen können. Und da ist der Strauß von Möglichkeiten, Joint Venture, also als lockere Kooperationsform bis hin dann zu einem eigenen Startup oder Spin-off, ist groß. Wie gesagt, wir sind gerade im Gespräch und versuchen uns da einen optimalen Weg zu legen.
Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht an dieser Stelle. Wo kann man sich denn, wenn man jetzt mehr darüber wissen möchte, noch über die digitalen Teams weiter informieren, Frau Braun?
Ja, also da ist natürlich einmal unsere Webseite zu nennen, oder wir sind auch sehr stark in den sozialen Medien vertreten, also über Twitter, LinkedIn und so weiter kann man sehr gut mit uns in Kontakt kommen. Im Laufe des Septembers wird es auch einen Demonstrator geben von unserer Plattform in Berlin im Forum Digitale Technologien vom BMWi. Da kann man sich das Ganze dann auch nochmal direkt anschauen, auch hands-on und damit auch experimentieren und das Ganze mal so ein bisschen ausprobieren. Genau.
Alles klar, dann vielen Dank für die vielen Informationen. Ich glaube, man konnte jetzt sehr, sehr viel auch mitnehmen, wie digitale Teams, erstens, was es ist, wie es funktioniert, und ich hoffe, man konnte sich auch ein gutes Bild darüber machen, wie man so einen digitalen Arbeitsplatz auch vor Ort bei sich in der Verwaltung auch einsetzen könnte. Herr Ochs und Frau Braun, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und genau, bis dahin. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Felix Schmidt.